Ja, nun die Predigt. Ein Predigttext, der uns sicherlich sehr bekannt vorkommen wird. Und deswegen, ich lese ihn einfach nochmal vor und dann wollen wir ihn etwas tiefergründig betrachten. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Soweit unser heutiger Text. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Man spricht jemanden an, stellt ihm eine Frage, der aber antwortet gar nicht. Hat er mich nicht gehört? Habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Warum reagiert er nicht? Oder will er mich nicht hören? Oder einfach nicht antworten? Das kann schon mal aggressiv machen. Ich habe doch eine klare Frage gestellt. Da habe ich doch wohl ein Recht darauf, eine vernünftige Antwort zu bekommen. Oder nicht? Was ist denn, wenn ich meine Frage im Gebet an Jesus richte? Und der reagiert überhaupt nicht. Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben. Oder in den Zweifel am Glauben an Jesus. Kommunikation ist wichtig. Über das Wort erfahren wir, wie der andere über eine Sache denkt oder was er vorhat, worauf wir uns einstellen müssen. Vor kurzem hörten wir aus den Medien, dass Olaf Scholz, unser Kanzler, genau dieses Problem hat. Wahrscheinlich macht er vernünftige Politik, aber er ist nicht der Typ, der das mit anderen teilen möchte. Und wenn keine Informationen da sind, schießen die Spekulationen ins Kraut. Schnell ist jemand verurteilt, egal ob er schuldig oder nicht schuldig ist. Und damit sind wir schon mitten in unserem heutigen Bibeltext aus dem Johannesevangelium. Man liest den Text und schon wird klar, hier ist jemand beim Ehebruch ertappt worden und Jesus soll nun diese Frau verurteilen. Es ist schon erstaunlich, dass die Schriftgelehrten damit zu Jesus kommen. Das heißt doch, dass sie ihm diese Autorität des Richtens zutrauen und akzeptieren, dass er ein gültiges Urteil verkünden kann. Wow, das erstaunt nun aber wirklich, denn bisher hatten sie Jesus doch für einen Hochstapler gehalten und ihm jegliche Kompetenz abgesprochen. Nun, das ist doch genau das, was die Schriftgelehrten nun vorhaben. Zeigen, dass Jesus nicht recht richten kann. In Wahrheit ist dies nämlich eine böse Falle, in die sie Jesus zwingen. Wir bemerken schnell, es geht gar nicht um diese Frau, die bei einer Sünde ertappt wurde, die nach dem jüdischen Gesetz der damaligen Zeit mit dem Tode, also mit Steinigung, zu bestrafen war. Das wird schon dadurch deutlich, dass hier gar nicht die Umstände vorgetragen werden, die man vorgefunden hat, als die Frau erwischt wurde. Keine Beweislage, keine Indizien, nur Behauptung, dass diese Frau beim Ehebruch erwischt wurde. Wo ist eigentlich der zugehörige Mann? Stiften gegangen? Oder absichtlich übersehen worden? Die Frau ist also zunächst mal nur Statistin in diesem bösen Spiel. Aber bevor die Schriftgelehrten ihren Triumph so richtig auskosten wollen, wird erst einmal alles in Szene gesetzt. Jesus hatte im Tempelvorhof gelehrt. Es gab da so abgeteilte Ecken, die gerne für diese Unterweisung genutzt wurden. Der Lehrer saß auf der einen Seite, das Publikum auf der anderen, nach hinten offenen Seite. Es kamen immer wieder Leute dazu, andere gingen weg. Zwischen Lehrer und Publikum gab es aber diese Freifläche. Die Schriftgelehrten stellten nun die Frau in diesen Freiraum in die Mitte. Links Jesus, rechts das Publikum, vorne und hinten die Ankläger. Das Tribunal ist aufgebaut. Jesus geht auf die Frau zu und stellt sich vor sie hin. Man erwartet nun das vernichtende Urteil. Aber nichts geschieht. Ach so, es muss ja noch eine Anklage her. Sonst weiß ja dieser Lehrer Jesus gar nicht, was da gefordert ist. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Das ist juristisch äußerst präzise. Es wird der Tatbestand vorgetragen und das darauf anzuwendende Recht. Die Aufgabe des Richters ist nun, den Tatbestand unter das Recht zu subsumieren, also die Tat dem Gesetz zuzuordnen. Wenn also die Tat dem im Gesetz beschriebenen entspricht, bietet das Gesetz die Rechtsfolge, die anzuwenden ist. Am Ende des Prozesses steht dann das Urteil des Richters und die Vollstreckung durch Justizbeamte oder wie bei der Steinigung durch das dann dazu legitimierte Publikum. Nun also, Jesus, leg mal los. Was sagst du dazu? Allerdings war das schon ganz schön hinterlistig. So wie die Sache vorgetragen wurde, muss Jesus diese Frau nun verurteilen und damit dem Tod preisgeben. Nur so kann dem Gesetz Genüge getan werden. Dann aber verrät er damit seine Predigt von der Liebe und Gewaltlosigkeit, von der Gnade Gottes. Jesus hasst die Sünde, aber er liebt die Sünder. Also ernsthaft, wenn er jetzt den Schuldspruch verkündet, dann ist er nur noch ein ganz normaler Lehrer, wie es viele in Jerusalem zu der Zeit gab. Der Anspruch, dass Gott durch ihn in Wahrheit, dass durch ihn in die Welt gekommen sei, ist dann dahin. Andererseits, wenn er nun Gnade walten lassen würde und die Frau nicht verurteilte, dann würde er sich gegen Gottes Gebote stellen und wäre selbst anzuklagen. Also wie Jesus sich auch entscheidet, er hat verloren. Ich kann geradezu den Triumph in den Augen der Schriftgelehrten sehen. Endlich haben sie ihn. Endlich können sie ihm ganz legitim gegen Jesus vorgehen. Und Jesus? Er fragt nicht nach, versucht nicht, den Tatbestand zu hinterfragen, um eine Lücke in der Anklage zu finden. Er sagt auch nicht, ich bin nicht zuständig. Oder stört diese Veranstaltung nicht, ich habe den Leuten Wichtiges zu sagen. Oder ähnlich. Nein, er sagt gar nichts. Stattdessen bückt er sich, um etwas in den Sand zu seinen Füßen zu schreiben oder vielleicht auch zu malen. Es wird auch nicht berichtet, was er da schreibt oder malt. Aber durch das Bücken entzieht er sich den Blicken der Schriftgelehrten. Er lässt sie quasi allein mit der Frau. Und nun können sie gar nicht mehr Jesus ansehen, sondern sie sehen jeweils die gegenüberliegende Gruppe von Schriftgelehrten. Sie sehen die ratlosen und wütenden Gesichter ihrer Kollegen. Aber das geht ja nun gar nicht. Dieser Jesus kann doch nicht einfach abtauchen. Nein, so billig soll er uns nicht davonkommen. Schließlich war die Falle perfekt aufgebaut und Jesus soll sich jetzt stellen und Farbe bekennen. Harmloser Lehrer oder jemand, der mit seinem Anspruch, Gott zu sein, eben diesen Gott lästert und deshalb mit dem Tode zu bestrafen ist. Aber irgendwie ist er nicht zu greifen. Also setzen sie nach. Hey, hallo, Meister, Jesus, hast du nicht gehört, was wir dich gefragt haben? Du bist uns noch eine Antwort schuldig. Verurteilst du nun die Frau nach dem Gesetz oder soll sie freikommen? So muss das eine Weile gegangen sein. Die Schriftgelehrten waren bestimmt schon ganz schön genervt, dass Jesus einfach nicht antwortete. Immer dringlicher fordern sie die Antwort. Aber auf der anderen Seite wird jetzt immer deutlicher, dass es gar nicht um die Ehebrecherin geht, sondern um einen hinterlistigen Angriff auf Jesus. Wenn es den Schriftgelehrten um die Sünde der Ehebrecherin gegangen wäre, hätten sie ja leicht die Frau zu einem echten Richter bringen können. Ein gesetzeskonformes Urteil wäre ihnen sicher gewesen. Aber genau das tun sie nicht. Sie bestehen auf eine Reaktion von Jesus. Das offenbart ihre Bosheit. Das Gemeine an der Sache ist, dass sie ihre böse Absicht mit augenscheinlich großer Frömmigkeit und Gesetzestreue tarnen. Wenn wir uns für das Gesetz stark machen und es durchsetzen, dann kann es doch einfach nicht schlecht sein. Da steht auch heute noch jede Kirche in der Gefahr, ihre Ziele zu verfolgen und nach außen hin so zu tun, als ob das alles im festen Glauben an Gott geschieht. Da begegnet uns der Teufel unter einer Tarnkappe. Schauen wir mal in den Spiegel und erforschen, ob der da im Spiegel nicht auch gerade religiös getarnt eigene Ziele verfolgt. Aber keine Angst, wir sind damit nicht allein. Jesus hat das natürlich auch bemerkt. Aber Jesus ist eben anders als wir. Er fühlt sich nicht angegriffen oder in die Ecke gedrängt. Nein, ihm liegt daran, dass die Schriftgelehrten ihre niederen Motive selbst erkennen und ihr Leben ändern. Er richtet sich wieder auf, ist wieder präsent, ist den Schriftgelehrten wieder ein Gegenüber. Aus dieser Position heraus gibt er nun seine Antwort. Sie ist ebenso genial wie treffend. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Okay, wie soll das denn gehen? Die Ältesten erkennen als erstes die Unmöglichkeit. Keiner kommt sündlos durchs Leben. Wenn nur diejenigen das Gesetz vollstrecken dürfen, die selber keine Sünde begangen haben, na, dann kann man das Gesetz ja doch gleich vergessen. Aber erinnern wir uns, Jesus war die ganze Zeit gebückt am Boden und hat dort gemalt. Nach seiner Antwort beugt er sich erneut runter. Die Schriftgelehrten haben nun kein Gegenüber mehr, auf das sie schauen können. So kann man auch schlecht wütend sein auf denjenigen, der gerade diese Aufforderung ausgesprochen hat. Vielmehr sehen sie die anderen Schriftgelehrten, die genauso ratlos gucken. Und sie sehen die Frau in der Mitte. Wirklich ein hübsches Ding. Eigentlich haben sie Verständnis dafür, dass ihr Liebhaber sie verführt hatte. Da kommt Sehnsucht auf. Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung, nach auffühlenden Gefühlen. Aber die Frau ist und bleibt verheiratet. Selbst jeder Gedanke in diese Richtung ist schon Sünde. Und schon erkennen sie, ich kann nicht den ersten Stein werfen. Und sie gehen weg, einer nach dem anderen. Aber warum gehen sie weg und bleiben nicht vor Ort, um zu sehen, wie Jesus weiter mit der Frau verfährt? Ich denke, dadurch, dass sie nicht zu den Steinen greifen, geben sie ja zu, dass sie sündige Gedanken haben. Vielleicht erkennen sie in diesem Moment auch, dass ihre Hinterlist offenbar geworden ist und dass es ja auch eine Sünde im Sinne des Gesetzes ist. Vielleicht hatten sie Angst, dass Jesus nun sie öffentlich bloßstellen und anklagen könnte. Nix wie weg hier. Wer weiß, was sonst noch geschieht und wie das ausgeht. Aber die Sache hat noch eine andere Dimension. Wenn Jesus sagt, der werfe den ersten Stein, heißt das doch, dass Jesus die Tat der Sünderin gesetzesgemäß verurteilt. Wenn Steine geworfen werden sollen, dann lautet das Urteil schuldig. Jesus ist also gesetzestreu. Dennoch kommt es offensichtlich nicht zur Vollstreckung dieses Urteils. Das hat Jesus weise geregelt, denn er liebt die Sünderin, nicht wie die anderen Männer in sexueller Begierde, sondern mit Gottes liebendem Blick. Aber was ist denn da los? Das wäre doch die Gelegenheit für die Frau gewesen, abzutauchen. Alle gehen weg, aber sie bleibt. Sie wartet auf ihr Urteil. Offensichtlich weiß sie, dass ihr Verhalten eine schwere Verfehlung war. Und sicher hat sie auch dieses Wort gehört, der werfe den ersten Stein. Sie bleibt trotzdem. Sie spürt, dass nur dieser Jesus über ihr Leben entscheiden kann. Selbst wenn sie jetzt wegläuft, bleibt das Urteil. Nur dieser Lehrer Jesus kann daran noch etwas ändern. Hier könnte es Rettung geben. Oder Gnade. Sie vertraut auf Jesus. Glaube ist gewachsen. Der Glaube stellt sich der Verfehlung und dem Urteil. Sie unterwirft sich ganz Jesus. Da kann man nur staunen. Den Tod vor Augen vertraut sie ganz auf Jesus. Da können wir einiges lernen. Ganz auf Jesus vertrauen, egal in welcher Situation, ist der einzige Weg zu Gott. Wir kennen ja die bekannte Bibelstelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das gilt in jeder Situation. Nun, wo Jesus mit der Frau alleine ist, erwarten wir eigentlich, dass er sie eindringlich belehrt. Hier sollte ein seelsorgerliches Gespräch folgen, welches ihr klar macht, dass da ein böser Fehler begangen worden ist und sich nie wiederholen darf. Aber Jesus geht immer noch nicht auf das Geschehene ein. Keine Tatanalyse, kein Abwägen oder Bewerten der Schuldfrage. Das ist längst nicht mehr nötig. Jesus weiß, was geschehen ist und wie es aussieht, die Frau auch. Und sie steht zu ihrer Schuld, sonst wäre sie längst nicht mehr da. Jesus stellt erst einmal sachlich fest, dass keiner mehr da ist. Keiner hat einen Stein geworfen, obwohl Jesus ja eigentlich das Urteil gesprochen und die Steinigung angeordnet hatte. Da sind die gesetzestreuen Lehrer und Hüter des wahren Glaubens an Gott. Sie haben das Urteil nicht vollstreckt. Wo sind sie hin? Fragt Jesus die Frau. Sollten diese Leute nicht das Urteil vollstrecken? Stattdessen gehen sie weg. Ein Akt der Gnade? Sicher nicht. Eher die Angst, selbst gerichtet zu werden. Aber im Ergebnis ist das Tribunal nun vorbei. Der Einzige, der jetzt Steine werfen könnte, ist Jesus. Jesus ist ohne Sünde. Er hätte als Einziger nun auch das volle Recht dazu. Aber er tut es nicht. Es ist keine Notwendigkeit dafür. Diese heiligen Männer haben die Frau nicht gesteinigt. Da braucht Jesus es auch nicht zu tun. Denn Jesus hat längst erkannt, dass diese Frau ihre Sünde bereut und das Glauben an ihn gewachsen ist. Jesus hasst die Sünde, aber den Sünder, je die Sünderin, liebt er. Sie bekommt eine neue Chance. Also wenn schon die Schriftgelehrten, die so heiß auf deinen Tod waren, das Urteil nicht vollstrecken wollen, dann schließe ich mich ihnen an und verurteile dich auch nicht. Wir kennen ja den Fortgang der Geschichte. Jesus wird am Ende selbst verurteilt und wird auch diese Sünde der Frau mit ans Kreuz nehmen und sühnen. Auch hier vermissen wir wieder eine Aufarbeitung der Tat. Jesus klärt immer noch nicht, was nun eigentlich geschehen ist und welche Umstände dazu geführt haben. Egal wie, Ehebruch ist nun mal ein schwerwiegendes Vergehen und die Strafe, Tod durch Steinigung, ist gesetzt. Da braucht es keine Aufarbeitung. Das Gesetz ist eindeutig. Jesus ist da auch eindeutig. Und die Frau weiß das. Sie macht keinerlei Ansätze, die Verfehlung zu erklären oder zu relativieren. Sie ist schuldig. Punkt. Basta. Und so braucht Jesus auch diese Sache gar nicht mehr anzusprechen. Er schaut nun in die Zukunft und ermahnt die Frau, dass sie ab jetzt ihrem Ehemann treu sein soll. Hätte sich Jesus diese Ermahnung nicht sparen können? So wie es aussieht, ist die Frau mit dem Schrecken davongekommen. Das wird sie bestimmt nicht noch einmal machen. Doch Jesus macht noch einmal ganz klar, so geht es nicht. Wir kennen das ja selbst zur Genüge. Haben wir etwas falsch gemacht und es erkannt, dann können wir es bekennen, erfahren Vergebung. Aber dann ist da diese innere Stimme, die uns nach einiger Zeit sagt, es war doch gar nicht so schlimm. Und du siehst, Gott hat ein Auge zugedrückt. Dann hat das wahrscheinlich auch keine große Bedeutung. Und schwupps ist die Sünde erneut begangen. Deshalb schärft Jesus hier noch einmal den Blick der Frau dafür, dass es wirklich ein schlimmes Vergehen war. Hier endet nun unser heutiger Text. Wir haben gesehen, wie die hinterlistigen Pharisäer und Schriftgelehrten versuchten, Jesus reinzulegen, um womöglich einen Ansatz zu bekommen, ihn selbst anzuklagen. Wir haben von einer Ehebrecherin erfahren, die erwischt und dennoch nicht gesteinigt wurde. Wir haben gesehen, wie Glaube gewachsen ist und wie selbst die Ankläger beschämt abziehen müssen. Diese Dinge werden uns in den Evangelien ja nicht historisch als historische Begebenheit erzählt, sondern sie sollen uns den Spiegel vorhalten, damit auch wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, wo sehen wir denn uns nun in dieser Geschichte? Bin ich auch so ein Pharisäer, ein ganz gesetzestreuer Bürger, der andere Leute, die offensichtlich diese Gesetze nicht so genau nehmen, vor den Kadhi bringen will? Nicht? Doch. Ein kleines Beispiel. Ich fahre in der 30er-Zone unseres Vorortes, natürlich mit 30, ich bin ja ein anständiger Fahrer. Plötzlich schießt ein Wagen von links auf meine Fahrbahn, ich muss in die Bremse. Dann gibt er zügig Gas und fährt vermutlich mit 50 oder 60 weiter. Ha, ein klarer Verstoß gegen die StVO. Ich schimpfe, der gehört angezeigt, dem sollte man den Führerschein entziehen. Szenenwechsel. Ich bin spät dran, schaffe meinen Termin nur, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Naja, beim Auto ist man ja schnell von 30 auf 50 hoch. Aber Hauptsache, ich bin pünktlich. Ups. Ich denke, um in unserem heutigen Bibeltext zu bleiben, ich wäre auch beschämt weggegangen. Wir sind eben alle Sünder, egal wie gut wir uns als gläubige Christen tarnen oder nicht. Einige schaffen es, ihre Verfehlungen recht geheim zu halten. Anderen ist es egal, wenn andere mitkriegen, was man falsch macht. Aber da ist kein großer Unterschied. Jesus schaut ins Herz. Und da sieht er bei dem einen wie bei dem anderen die Verfehlung. Wenn dem nicht so wäre, dann bräuchten wir Jesus ja eigentlich gar nicht. Machen wir uns also klar, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Wir sind und bleiben sündige Menschen. Aber durch den Heiligen Geist wird uns die Brücke zu Jesus gebaut. Wenn wir uns ihm anvertrauen und nicht weglaufen, dann haben wir eine gute Chance auf echte Vergebung. Oder sehe ich mich eher in der Rolle der Frau, die so offensichtlich eine Verfehlung begangen hat? Es ist nun schon viele Jahre her. Ich habe ja in meiner Twentzeit unter anderem Biologie studiert. Zu Hause hatte ich ein einfaches Mikroskop. Das Problem war immer, die Proben so genau auf dem Mikroskoptisch zu platzieren, dass man im Okular dann auch das sehen konnte, was es zu erforschen gab. Im Seminar hingegen hatten wir wesentlich bessere Mikroskope, die eine Justiereinrichtung hatten, so mit Mikrometerschraube. Da konnte man die Probe sogar in kleinsten Schritten im Sichtfeld bewegen, durch Drehen an den Stellschrauben. Nun, es war so, dass wir 32 Studenten im Seminar waren. Es gab 32 Mikroskope, aber es gab 33 Justiereinrichtungen. Klar, die war für Axel bestimmt. Die fehlte ja zu Hause. In einem unbeobachteten Moment wanderte das Teil also in meine Tasche. Zu Hause auf meinem Mikroskoptisch funktionierte es genauso gut wie im Seminar. Endlich! So konnte man gut arbeiten. Alles in Butter. Ich war noch nicht lange Christ zu der Zeit, aber ich machte regelmäßig stille Zeit. Und dann habe ich auch gebetet, habe mich bei Gott für das schöne neue Teil bedankt. Und da betete ich dann auch so, Herr, es war wirklich eine tolle Hilfe, dass du mir diese Justiereinheit hast zukommen lassen. Oder war das vielleicht falsch, dass ich sie genommen habe? Oha, plötzlich war mir klar, dass das ja Diebstahl war. Das Teil hatte sogar einen ziemlichen Wert. Und nun war das Teil wie glühende Kohle in meiner Hand. Wie konnte ich nur? Ich bin doch Christ. Und dann so ein gravierender Ausrutscher. Was hatte ich mir nun dabei gedacht? Und ich betete weiter. Und schon bald wurde klar, du musst das Teil zurückbringen. Wann ist das nächste Seminar? Da würde es bestimmt eine Gelegenheit geben, es heimlich zurückzulegen. Aber irgendwie schien dies so nicht zu funktionieren. Es musste offiziell sein. Aber wenn ich zu dem Professor hinginge und es ihm gäbe, gestehe ich ja auch gleichzeitig meine Tat. Dieser Professor war nämlich bekannt für seine Strenge. Damit würde ich riskieren, von der Uni zu fliegen. Mir wurde heiß und kalt. Verlangt Jesus das wirklich von mir? 2 Tage später, noch vor dem nächsten Seminar, stand ich mit dem Teil in der Hand vor der Tür des Professors. Ich wusste, dass er da ist. Bangen Herzens klopfte ich an die Tür. Er bat mich rein. Ich gestand ihm meine Tat und gab ihm die Vorrichtung zurück. Er schaute mich verblüfft an. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Ich zuckte zusammen. Jetzt kommt das Urteil. Hausverbot oder irgend sowas. Es war natürlich nicht richtig, dass sie diese Justiereinrichtung genommen haben. Ja, das ist Diebstahl. Aber sie haben sie zurückgebracht. Das finde ich bemerkenswert. Ich sehe von einer Strafe ab. Aber vergreifen Sie sich bitte nie wieder an Uni-Eigentum. Puh. Ja, ich kann mich gut in die Ehebrecherin hineinversetzen aus unserem heutigen Text und ich kann mich darin wiederfinden. Jesus zu lieben heißt auch, seinen Willen zu tun und seine Führung anzunehmen, auch wenn es hart scheint, auch wenn alles auf dem Spiel steht. Damals hatte ich diese Zusammenhänge in der stillen Zeit erkannt. Auch die Frau erlebt so eine stille Zeit mit Jesus. Sie steht da in der Mitte ihrer Ankläger und schweigt. Jesus bückt sich, schreibt oder malt in den Sand und schweigt, ebenfalls. Aber in diese Stille wächst der Glaube der Frau an Jesus. Jörg Zink hat einmal gesagt, Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Schweigen möchte ich, damit ich verstehe, was in deiner Wahrheit geschieht. Schweigen möchte ich, damit ich den Dingen nahe bin, allen deinen Geschöpfen und ihre Stimme höre. Ich möchte schweigen, damit ich unter den vielen Stimmen die deine erkenne. Als alle Dinge in der Mitte des Schweigens standen, sagt die Bibel, da kam vom göttlichen Thron, o Herr, dein allmächtiges Wort. Ich möchte schweigen und darüber staunen, dass du für mich ein Wort hast. Herr, ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. In dieser Gewissheit können wir den heutigen Text lesen und verstehen. Mit dieser Gewissheit können wir getrost in die vor uns liegende Woche starten und hoffentlich viel Stille und Gottesnähe erfahren. Jeder Tag eine neue Chance. Amen.